Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ein Kreuzworträtsel. Irgendwann im nächsten Jahrhundert. Gesucht wird ein veraltetes Wort für Selbstüberschätzung. Die Lösung? Würde. Wie bitte? Die Würde, die Menschenwürde, ein veraltetes Wort. Eines, das keiner mehr kennt. Das hört sich nach Horrorszenario an. Und das ist es auch. Es ist ein gruseliges Bild, das Jürgen Wiebeke, Journalist und Philosoph, von der Zukunft der Menschen oder gleich der Menschheit überhaupt zeichnet. Eines, so warnt Wiebeke, in dem es die Würde nicht mehr geben werde, wenn wir so weitermachten und den Bioingenieuren, Informatikern und Neurowissenschaftlern allein das Feld überließen, wie wir uns als Menschen zu entwickeln haben. Wenn wir an Ethikexperten delegieren, wo die Grenzen liegen, die Grenzen der Präimplantationsdiagnostik, der Sterbehilfe und der Organtransplantation. Wenn wir Fachleute entscheiden lassen, wo das Leben anfängt und wo es endet. Nein, das will Jürgen Wiebeke nicht einfach hinnehmen und hat eine philosophische Intervention geschrieben. Dürfen wir so bleiben, wie wir sind, gegen die Perfektionierung des Menschen? Ja, Moment mal. Sollen wir etwa so bleiben, wie wir sind? Sollen wir etwa weiter so viele Kriege führen, statt endlich lernen, Konflikte friedlich zu lösen und zulassen, dass jeden Tag 842 Millionen Menschen zu wenig zu essen haben? Das erscheint mir dann doch seltsam. Also, ob wir so bleiben dürfen, wie wir sind, das will ich jetzt herausfinden. Jetzt in dieser Sendung Menschen mit Jürgen Wiebeke. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Jürgen Wiebeke, der sich, Philosoph hin, Philosoph her, so wie jeder andere im Fragebogen am Anfang selber vorstellt. Deswegen bitte Alter?
Fast 52, nämlich morgen.
Morgen, Beruf?
Ja, jetzt wird schon schwierig. Eigentlich würde ich sagen, ich bin Autor, Moderator.
Okay.
Und manche sagen auch Philosoph und damit habe ich mich lange schwer getan.
Gibt es so etwas wie eine Berufung?
Ja, aber die würde ich jetzt nicht gleich am Anfang verraten.
Schade. Steht immer am
Ich möchte, Anfang. Dass Menschen schlauer werden.
Gibt es Religion?
Meine Formel lautet 4 Tage mit Gott, 3 ohne.
Okay. Mein Buch, Dürfen wir so bleiben, wie ich bin, habe ich meinen Eltern gewidmet.
Ja.
Weil?
Ja, ich trage vor, was da steht. Weil sie die Begabung haben, im Gemüsebeet die Veränderungen dieser Welt zu erblicken.
Meine nächste Frage ist, die Welt im Gemüsebeet ist für mich?
Ein Abbild der großen Welt. Und das ist nicht gut.
Journalist wollte ich werden, um?
Weiß ich nicht mehr.
Philosoph wollte ich werden, um?
Erstmal selber schlauer zu werden.
Ein philosophierender Moderator muss?
Muss sich selber zurücknehmen und vor allem anderen Gedanken zuhören.
Ein Radiophilosoph kann?
Furchtbar scheitern.
Wie Phil Cologne soll?
Viele Menschen für Philosophie begeistern, so wie früher auf dem Marktplatz von Athen.
Als Moderator gewohnt, die Fragen in einer Radiosendung zu stellen, muss ich als Gast auf der anderen Seite des Mikrofons?
Geduld haben und hinnehmen, was kommt.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil...
Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wissen wir nämlich heute nicht mehr.
Ob wir so bleiben dürfen, wie wir sind, habe ich mich gefragt, weil...
Ich merke, dass es einen Druck gibt, dass wir uns permanent verändern sollen.
Um diese Frage beantworten zu können, musste ich...
jahrelang nachdenken.
Die Themen Sterbehilfe, Klimaschutz, Menschen als Roboter oder Roboter als Menschen, Forschung zur Lebensverlängerung an Fischen passen alle in ein Buch, weil
es um die Zukunft des Menschen geht.
Eine Pille, die mich enhanced, die mich verbessern soll, würde ich
versuchsweise ausprobieren.
Echt?
Ja.
Wenn ich
Aber nur einmal.
Das weiß man nicht. Wenn ich Forschungsgelder zu vergeben hätte, gingen meine Gelder an Forscher, die
Kindern das selber Denken beibringen.
Würde ist in 100 Jahren ein veraltetes Wort für Selbstüberschätzung, wenn wir nicht
verdammt aufpassen und uns komische Dinge einflüstern lassen, dass der Mensch nicht gut genug ist.
Wenn Ethikkommissionen entscheiden, wie Embryonen im Labor gezüchtet und wann Sterbehilfe legal ist, heißt das für jeden Einzelnen von uns?
Sich in der Weise schlau zu machen, aber dann distanzieren und selber entscheiden.
Wenn ich wählen könnte, wie ich sterben kann, würde ich wählen?
Dass gelebt wird bis zum Schluss.
Wenn ich wählen könnte, sterblich oder unsterblich zu sein?
Da bin ich mir nicht sicher.
Verantwortung können wir in unserer technisierten Welt nur wahrnehmen, wenn?
Wenn wir unsere Bedürfnisse nicht so gnadenlos in den Mittelpunkt stellen.
Unsere Freiheit ist?
Eine Erfindung. Nichts Selbstverständliches.
Okay, aber okay. Fragen wir gleich. Eine philosophische Intervention kann im besten Fall
Leute nachhaltig verunsichern. Das ist mein Job.
In einer säkularen Welt darf man Ethik nicht mit Gott legitimieren, wenn man
weiterkommen will und mit denen im Gespräch bleiben will, die ohne Gott leben.
Ganz viel Stoff. Mit dem wir jetzt hoffentlich weiterkommen. Die Sendung Menschen im Domradio heute mit Jürgen Wiebeke. Dürfen wir so bleiben, wie wir sind? So heißt das Buch von Jürgen Wiebeke, Journalist und Philosoph. Und darunter steht eine philosophische Intervention gegen die Perfektionierung des Menschen. Ein Buch zu schreiben, Jürgen Wiebeke, besonders für jemand, der sowieso viel arbeitet und auch noch viel für seine Familie da ist, ist jetzt keine kleine Aufgabe. Sie haben das trotzdem getan. Das macht man ja nur, weil man richtig ein Anliegen hat. Was war der Antrieb?
Der Antrieb war, ich moderiere ja jede Woche im Programm von WDR 5 das philosophische Radio. Mhm. Und wenn man sich Woche für Woche mit dem beschäftigt, was Philosophen von heute denken, dann fängt das irgendwann an, diese ganzen Stoffe, die erstmal nicht, auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, dann fangen die an, im Kopf miteinander zu sprechen. Und irgendwann schälen sich Tendenzen raus. Und für mich gibt es momentan eine starke Tendenz, dass wir dabei sind, unser Bild vom Menschen zu verändern. Und wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, dieses Buch handelt von auf den ersten Blick sehr verschiedenen Themen. Mhm. Und wir sind geneigt zu sagen, ja, jedes Thema für sich muss man ganz genau behandeln, aber sie haben nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, dass das falsch ist. Sie haben in der Weise damit zu tun, dass wir halt im Moment unsere Auffassung vom Menschen verändern. Und als der Verlag dann sagte, ja, wie können wir denn das eigentlich visualisieren, ja, auf dem Buchdeckel, da fiel mir ein, ja, es gibt doch das, was alle kennen, also diese Bilderreihe von der Menschwerdung des Affen. Am Anfang hat man dieses Zotteltier auf allen Vieren und dann erhebt er sich und in der Phase des frühen Menschen hat er den Speer. Mhm. Dann kommt der moderne Mensch und dann ist eben die Leerstelle. Was kommt danach? Und da haben wir
auf
dann so einen.
Auf dem Buchcover springt ein rot gewandeter Super Bad irgendwas Man ja. In die Zukunft.
Wir nennen den Brain Man, weil Brain er nämlich Man. Auf seinem oh. Shirt auf der Brust okay. hat er so ein optimiertes Gehirn.
Ah, Brain Man. Okay, dieser Brain Man ist extrem unsympathisch. So will ich
ja,
nicht werden.
Genau. So geht mir das auch. Wenn ich jetzt in Kontakt trete mit Lesern und dann sagen die, ja, aber Herr Wiebeke, Sie sagen doch hoffentlich in dem Buch, dass wir so bleiben dürfen, wie wir sind. Und dann sage ich gerne, ja und nein. Also wenn wir das nämlich wollten, dann wären wir ja niemals in
dann
Afrika von
Affe.
Den Bäumen gestiegen.
Dann wären wir ja noch wie der Affe.
Dann wären wir wie der Affe, genau.
Genau. Also Sie haben diese Themen zusammengebunden, das werden wir gleich auch vertiefen, welche Themen Sie zusammengebunden haben und warum Sie die zusammengebunden haben. Aber Sie schreiben eigentlich von zwei sehr, 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 ich empfinde sie als grundlegenden Attacken, Bedrohungen. Und wenn das wirklich so käme, weiß ich ja gar nicht, ob ich noch leben will. Also Sie sagen, es geht um Würde und um Freiheit. Und ich habe ja schon am Anfang die Szene mit dem Kreuzworträtsel erzählt, die Sie dann eben imaginieren. In 100 Jahren sitzt da jemand und löst ein Kreuzworträtsel. Und die Aufgabe ist, ein veraltetes Wort für Selbstüberschätzung zu finden. Und die Lösung ist Würde. Also ist das wirklich so, dass Sie sagen, unsere Menschenwürde ist wirklich in Gefahr?
Das war natürlich ironisch gemeint. Was ich damit sagen wollte, wenn wir heute den Begriff Würde benutzen, dann ist es unglaublich schwer, sich darauf zu einigen, was wir damit eigentlich meinen. Weil die Würde ist ein theoretischer Begriff, aber nichts, was man unter dem Mikroskop finden kann. Also Frage ist, wo sitzt bei uns jetzt hier die Würde? Und da sage ich, das ist eine Erfindung, genau wie die Freiheit. Es ist eine gesellschaftliche Vereinbarung, dass wir sagen, ja, der Mensch ist was ganz Besonderes.
Sie meinen Erfindung wie etwas, was man, wie das Rad, was man erfunden hat, und nicht Erfindung im Sinne von etwas, was es nicht gibt, was ich mir einbilde, im Sinne von Einbildung.
Man musste erstmal drauf kommen. Man musste sagen, wir betrachten den Menschen als so besonders, dass wir ihn dann eben auch besonders schützen.
Aber das ist die Erfindung, das ist das Rad. Sie sagen nicht, dass man, das Wort Erfindung kann ja auch bedeuten, dass man sich etwas einbildet, dass es das gar nicht gibt.
Mhm.
Also was ist denn jetzt, also wir haben die Würde erfunden im Sinne von, wir haben das Rad ja auch geschaffen, das gibt es ja, es ist keine Einbildung, das Rad. Was ist denn mit der Würde? Welche Bedeutung von Erfindung konnotieren Sie denn dazu?
Es ist eine großartige Erfindung und mein Versuch ist, den Begriff Würde zu verteidigen.
Okay.
Man musste aber erstmal bestimmte Erfahrungen machen, um das Wort Würde überhaupt erfinden zu können. Also wer das akzeptiert, dass es eine Würde gibt, der kann zum Beispiel Menschen nicht mehr als Sklaven halten.
Das stimmt. Ich habe im Fragebogen ja absichtlich gefragt, die Würde des Menschen ist unantastbar, weil Sie im Buch auch sagen, uns ist dieser Halbsatz verloren gegangen. Und Sie haben gesagt, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Also, wenn es so eine großartige Erfindung ist, warum ist sie denn unantastbar?
Ja, im Grundgesetz hört der Satz damit auf, zu sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ich weiß.
Und wenn man jetzt die Grundgesetzmacher gefragt hätte, ja, warum denn?
Mhm.
Dann wären sie vielleicht ins Schlingern gekommen. Oder sie hätten so gesagt wie ich, ja, weil wir was Tolles erfunden haben, weil wir endlich gesehen haben, dass der Mensch was Besonderes ist. Aber natürlich, wenn man das in Zweifel zieht und es gibt zwei starke Strömungen im Moment, zwei geistige Strömungen, die das in Frage stellen, dann wird es schwierig mit der Würde. Die eine Strömung sagt, eigentlich ist der Mensch nur ein Tier unter Tieren. Und dann sagen Genetiker, ja, guck dir das an, also der Regenwurm oder erst recht der Schimpanse, der hat mit unserem Genmaterial so viel Übereinstimmung, was willst du mit den paar Prozent, die uns dann noch unterscheiden? Eigentlich ist der Mensch ein Tier unter Tieren. Das ist die eine Attacke gegen den Würdebegriff. Die zweite Attacke, die kommt von den Leuten, die sehr stark auf technische Verbesserung des Menschen setzen. Die sagen nämlich, Würde hin oder her, eigentlich ist der Mensch nicht gut genug. Er ist voller Mängel. Und wenn wir raffiniert sind, wenn wir Intelligenz in Robotern entwickeln oder wenn wir eben, Sie haben von den Pillen gesprochen, wenn wir Pharmazeutika entwickeln, dann können wir den Menschen besser machen, als er ist. Das sind die beiden Attacken auf den alten Würdemenschen.
Auf den alten Würdemenschen, okay, wir werden den alten Würdemenschen noch sehr viel genauer angucken. Eigentlich haben Sie mindestens zwei Berufe. Das kam ja auch schon, als ich auf die Frage Beruf, haben Sie gesagt, kann ich so nicht genau sagen. Denn Sie sind Journalist und Philosoph. Klingt so, als hätten Sie Ihre beiden Studienfächer Germanistik und Philosophie klug gewählt. Wie das beides oder warum das beides auch gut zusammengeht, die Philosophie und der Journalismus, das klären wir nach den Nachrichten. Jürgen Wiebeke, heute unser Gast im Domradio in der Sendung Menschen, und verkürzt kann ich ihn vorstellen als Radiophilosoph. Da ist nämlich beides drin, der Radiomoderator und der Philosoph. Ich habe schon gesagt, Sie haben Germanistik und Philosophie studiert, also diese beiden Wurzeln schon ganz früh gelegt. Und jetzt will ich mal gerade ein bisschen rumspielen. Also wer in Ihrem Studium als Student für Philosophie und Germanistik eine Wahrsagerin erschienen mit einer Kristallkugel?
Die hätte sich komplett geirrt.
Und hätten Sie darin gefunden, in Ihrer Zukunft eine eigene philosophische Radiosendung zu sehen? Also Sie hätten als Student reingeguckt und hätten gesehen, wow, in was weiß ich, in 30 Jahren oder 25 Jahren habe ich eine eigene Radiosendung, die heißt Das Philosophische Radio, die ist wöchentlich. Hätten Sie das sehr cool gefunden?
Ich hätte mich nicht getraut, das zu denken, ehrlich gesagt. Also bestimmte Dinge, die stellen sich im Leben auch einfach ein, die kann man nicht planen. Und um jetzt mal darauf zu kommen, ob es eigentlich eine Verbindung gibt zwischen meinem Philosophiestudium und meiner heutigen Sendung. Ich sage eigentlich, und das ist gar nicht im Scherz gemeint, dass das Studium eher ein Hinderungsgrund war. Weil man lernt an der Uni in der Philosophie viele Sachen, die man im Radio überhaupt nicht gebrauchen kann. Und einen Zugang zur Philosophie zu finden, der was zu tun hat mit unserem Leben heute, das ist etwas, dazu musste ich erstmal leben, aber das habe ich nicht aus der Uni.
Also im Fragebogen habe ich das ja auch schon mal angesprochen und da haben Sie gesagt, ich wollte erstmal selber schlau werden.
Ja.
Also selber denken lernen. Und das ist doch was, was man als Journalist tunlichst gelernt haben sollte, selber denken, damit man mit seinen Quellen und mit allen möglichen Meinungen anders umgehen kann. Wenn man nicht selber denken kann, kann man sich überhaupt nicht positionieren zu einer Meinung von jemand anders.
Genau. Aber das habe ich nicht an der Uni gelernt. Also mein Philosophiestudium war ein Unglück.
Oh.
Und ich habe noch Jahre danach Albträume gehabt. In dem Sinne, ja, ich habe ja gar nicht mein Examen und muss das noch machen. Und ich hatte natürlich das Examen, aber wenn sich ein Traum wiederholt, dann hat er seinen Sinn. Und also kurzum, in der Germanistik habe ich mich großartig gefühlt und in der Philosophie immer wie ein Fremdkörper. Insofern ist es ein echter Witz, dass ich heute so eine Sendung mache.
Aber wenn ich Ihnen gerade zugehört habe, dann haben Sie gesagt, ich musste erst selber herausfinden, welcher Bezug die Philosophie zum Leben hat und dazu musste ich erstmal leben und dann den Weg rückwärts gehen. Also die Philosophie kann ja nichts dafür, dass Sie erst noch leben mussten. Oder war es in der Philosophie selbst so, dass sie das Leben gar nicht angeguckt hat?
Erstens das. Also vieles von dem, was in der akademischen Philosophie passiert, ist natürlich Auslegung von Texten. Und zwar von historischen Texten und das ist erstmal sehr weit weg von dem, was uns heute umtreibt. Aber ich denke heute auch, dass ich mit Anfang 20 eigentlich viel zu jung war, um vieles von dem zu verstehen, wovon Philosophie handelt. Und man muss einfach mal ein paar Ereignisse im Leben hinter sich gebracht haben, um zu verstehen, also in dem Sinne von Sokrates, was ist eigentlich Philosophie? Die handelt von den wichtigsten Dingen des Lebens. Und das ist natürlich Geburt, Tod, Liebe.
Also
das, was Sie vorhin gefragt haben, wo ich so unsicher war, wollen wir eigentlich unsterblich sein oder kommen wir klar mit unserer Sterblichkeit? Mhm. Das muss man, das kapiert man nicht mit 21.
Aber man stellt ja trotzdem diese Fragen und von der Liebe, die ist schon mal vorbeigehuscht und dass wir sterben müssen, haben wir mit 21 auch schon gedacht.
Ja.
Jeder, der nachdenkt, hat das mit 21 begriffen, dass das eigene Leben endlich ist.
Aber nur in einem abstrakten Sinne. Aber wenn die Einschläge näher kommen und wenn man selber vielleicht auch mal da niedergelegen hat und dachte, ich stehe nicht mehr auf, dann denkt man logischerweise anders, als ob man mit Anfang 20 einen Text über Endlichkeit gelesen hat. Ich bitte Sie, wir müssen gerade.
Okay, also ich habe mit 17 eine ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe mit 17 eine ganze Nacht nicht geschlafen, weil mir in der Nacht klar geworden ist, dass ich sterben werde. Und ich mich dann gefragt habe, warum bin ich denn dann geboren worden? Das hat mich erst, also ich hat mich viele Nächte gekostet, aber mit 17 meine komplette Nacht von Anfang bis Ende.
Ja.
Also ich glaube schon, dass ich
da wirklich... Und trotzdem sind Sie heute an einem anderen Punkt als mit 17.
Ja,
und
aber ich
habe
das... Ich bin schlauer und an einem anderen Punkt, aber begriffen habe ich das, dass das für mich auch gilt, habe ich da glaube ich schon.
Ja. Na, dann sind Sie eine Philosophin. Und Schopenhauer hat auch seine ersten Erfahrungen schon als ganz junger Mensch gemacht, indem er die Sklaven auf der Galeere gesehen hat. Und dann gesehen hat, so kann eigentlich eine Welt, die gerecht sein will, nicht beschaffen sein. Klar, sowas kann man auch als junger Mensch sehen. Aber wie dann eine Welt aussehen kann, die gerechter ist, dafür braucht man dann noch einen Moment länger.
Also Sie haben gelebt und haben dann gemerkt, dass die Philosophie hilfreich sein kann, wenn man gelebt hat, das Leben zu verstehen. Jetzt haben Sie Ihre beiden Berufe zusammengebracht und eine philosophische Intervention geschrieben. Ich finde, das tut nur jemand, der viel Vertrauen in eine philosophische Intervention hat, weil man sich sonst dieser Mühe nicht unterziehen würde. Was soll diese philosophische Intervention ändern?
Oh, das ist ja jetzt eine ganz große Frage.
Ja,
also ich schulter ja jetzt nicht die Last dieser Welt.
Nicht?
Ne? Also ich hätte gerne... Also
Sie schreiben über Würde und über Freiheit, aber sind so ganz kleine Themen, oder wie?
Naja, aber dass ich damit in einem Ruck die Welt ändere, wenn ich das glauben würde, dann wäre ich ja ziemlich bescheuert.
Okay,
ich
welche Hoffnung haben Sie damit verbunden?
Mein Grundsatz ist, wir leben in einer ziemlich gebildeten und klugen Gesellschaft. Und es gibt viele Leute, die begierig sind, sich ihre eigenen Gedanken zu machen und sich nicht irgendwas vorkauen zu lassen von Autoritäten. Und denen Anregungen zum Selberdenken zu geben, auch einen Schubs in der einen oder anderen Weise, das ist meine Absicht. Aber ob das jetzt 1000 Menschen bewegt oder 10.000, darauf kommt es mir erstmal nicht an.
Dürfen wir so bleiben, wie wir sind, heißt dieses Buch, von dem wir reden. Und darin ging es um ziemlich viele Themen. Darüber haben wir schon gesprochen, mit einer Gemeinsamkeit, dass wir immer Entscheidungen an Experten delegieren. Was wir dabei mit unserer Verantwortung machen, das schauen wir gleich an. In der Sendung Menschen. Heute zu Gast Jürgen Wiebeke, der ein Buch geschrieben hat, Dürfen wir so bleiben, wie wir sind, in der er eine Reihe Phänomene betrachtet, die einzeln viel Aufmerksamkeit bekommen, aber die keiner so richtig in einem Themenstrauß zusammenbindet. Dann versteht aber auch keiner, wie brisant das Ganze ist. Jürgen Wiebeke, wann haben Sie diese Themen das erste Mal zusammen betrachtet oder wann ist Ihnen klar geworden, ich will das zusammen betrachten?
Den Moment weiß ich nicht mehr. Das okay. Hat sich entwickelt. Ich habe das ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Dass sich das irgendwann wie ein Mosaik zusammengesetzt hat. Und irgendwann war mir klar, ja, wir verändern da was.
Das, wenn Sie sagen, ich mache Woche für Woche ein philosophisches Radio und da tauchen diese Themen natürlich einzeln auf. Also in einer Stunde gucken Sie eines von diesen Themen an. Und Sie schreiben, dass wir auch mit diesen einzelnen Themen alleine überfordert sind. Und deswegen haben wir Experten und deswegen richten wir Ethikkommissionen ein. Warum, glauben Sie, haben über das, dass wir eben nicht in alle Einzelheiten uns mit einem Thema befassen können und Leute, die das jahrelang tun, haben dann logischerweise einen Vorsprung und sollten den noch haben können. Warum glauben Sie darüber hinaus, dass diese Ethikkommissionen so eine Konjunktur haben?
Ja, die Ethikkommissionen sind nützlich und schwierig zugleich. Also ich finde es ja erstmal gut, wenn es Leute gibt, die fürs Nachdenken genau. bezahlt werden, die sich eine Expertise erwerben und die in die Gesellschaft dann hineinwirken. Andererseits merke ich aber, dass es so eine fatale Neigung gibt, Verantwortung an solche Kommissionen zu delegieren. Und wir sind eben gerne auch bequem als Menschen und sagen, ach, die Dinge sind zu kompliziert und wer will das denn eigentlich einordnen mit der Präimplantationsdiagnostik? Wer will das wissen? Das können doch eigentlich nur Mediziner oder eben Fachethiker, Ethikprofis entscheiden. Und da sage ich, nein, das kann es nicht sein. Wie gesagt, wir reden wie Sokrates über die wichtigsten Dinge des Lebens. Es geht um Leben und Tod. Und wenn wir den Anspruch aufgeben, dass da jeder Einzelne möglichst mündig sein sollte, das hat übrigens auch sehr viel mit Demokratie zu tun. Dann können wir es knicken.
Liegt das am Einzelnen, der zu bequem ist, mündig zu sein?
Es gibt Prozesse, die sich verselbstständigen. Das sind ja Erfahrungen, die viele machen, zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Schwangerschaft zu begleiten.
Aber.
Dann haben wir inzwischen einen richtigen technologischen Komplex rund um diese schwangere Person. Ja? Da wird Gesundheit als Krankheit behandelt, als potenzielles Risiko. Und im Prinzip muss man immerzu als werdende Eltern auf der Hut sein, dass man sich nicht führen lässt, sondern dass man im Zweifel auch selber führt, dass man sich Entscheidungen nicht aus der Hand nehmen lässt. Also es gibt ganz viele, die geraten in Situationen hinein, dass irgendwelche Tests gemacht werden, ohne dass man sich vorher Rechenschaft darüber abgelegt hat, was heißt es denn eigentlich, ein Testergebnis zu bekommen. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass wir unterwegs sind, ethische Mündigkeit auch aufzugeben, indem wir sagen, na, am Ende wird halt die Ärztin entscheiden.
Das oder wenn man das nicht mitmacht, also ich hatte in meinem Mutterpass einen Stempel, weil ich habe irgendwie klar gesagt, dass genau das, ich will das nicht. Ja. Erstens wusste ich, dass da Risiken für das Kind mit verbunden sind, die ich auf gar keinen Fall eingegangen wäre. Und zweitens wusste ich, es würde keine Rolle spielen, warum soll ich es dann machen?
Das ist natürlich eine Form von Klugheit, die sehr selten ist. Das müssen wir auch dazu sagen. Aber
was ich erzählen will, ist, dass ich dann, weil ich aus dieser Routine ausgeschert hatte, fortan einen Stempel in meinem Mutterpass hatte, in dem stand, verweigert Routineuntersuchungen.
Ja.
Und dann musste ich mich auch, ich habe dann ich musste, weil ich umgezogen bin, die Ärztin wechseln und musste mich dann rechtfertigen.
Genau, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir etwas als Routine erleben, was im Grunde hochproblematisch ist. Also was, es gibt ja diese schönen gelben Sticker, die liegen hier auch auf dem Schreibtisch. Mhm. Und was häufiger passiert ist, wenn jetzt ein Befund etwas unklar ist, dann schreibt der Arzt oder die Ärztin einfach mal drauf, Qualitätskontrolle. Und dann landet dieser Sticker, der gelbe Sticker, auf dem Mutterpass, Qualitätskontrolle. Und was wir eigentlich hinnehmen, auch begrifflich hinnehmen, Sprache ist sehr verräterisch, ja, dass wir es für selbstverständlich betrachten, dass man dass man werdendes Leben meint, qualitativ beurteilen zu können.
Und also, in Qualitätskontrolle steht, Qualität kontrollieren zu können. Ja, genau, natürlich.
Wir selektieren. Auch wenn das natürlich in Deutschland ein hochproblematischer Begriff ist mit Vergangenheit, ja. Aber ich finde, wir müssen den Dingen klar ins Auge sehen und sagen, wir sind längst dabei, wieder zu selektieren.
Sonst würde man das ja auch nicht Qualitätskontrolle nennen.
Genau. Was die Kontrolle nicht schafft, muss halt weg.
Und da kommt doch überhaupt nichts Lebendiges in dem Wort mehr vor. Da geht es doch um eine Sache, oder?
Ja.
Qualitätskontrolle?
Also, wie gesagt, wir müssen uns darüber Rechenschaft ablegen, welche Technologien wir eigentlich haben wollen. Und üblicherweise ist es so, das ist jetzt der Bogen zu den Ethikkommissionen, über die wir gesprochen haben. Üblicherweise ist der Weg so, wir besitzen eine neue Biotechnologie, wir besitzen eine medizinische Neuerung, wir besitzen auch eine Qualitätskontrolle, eine Möglichkeit. Wir können testen und dann werden Ethiker gefragt, ja, könnt ihr uns denn dafür einen Persilschein ausstellen? Da müssen wir aufpassen, dass Ethikkommissionen nicht irgendwelche Abnickgremien werden, dass man unter Ethik sozusagen ein Gütesiegel versteht.
So die Gebote, tu das und lasse jenes, also genau. Eine neue Absolution dadurch. Aber dann wird ja von zwei Seiten an der Mündigkeit gearbeitet. Von denen diese Routine, die auch ein Interesse daran haben, diese Routinen zu errichten und Leute zur Rechenschaft ziehen, wenn sie sich daran nicht halten. Und von der anderen Seite auch das Bedürfnis, Sie haben gerade Persilschein gesagt, das Bedürfnis, das, was man tut, von jemand anderes als richtig erklärt zu bekommen.
Genau.
Oder abgesegnet zu bekommen.
Ja. Ich finde, wir müssen aber auch noch darüber sprechen, dass das nicht bloß ein individueller Prozess ist. Also es hilft nicht allein darauf zu schauen, was macht denn die einzelne Schwangere oder die beiden werdenden Eltern, was machen die mit sich aus? Mhm. Das ist der eine Punkt. Aber das setzt sich natürlich zusammen. Es ist ein gesellschaftlicher Prozess und wir bauen eine Gesellschaft um, wenn wir uns an solche problematischen Vorgänge gewöhnen. Das setzt sich nämlich zusammen irgendwann zu einer Gesellschaft der Sieger, die das nicht mehr hinkriegt, eben auch die Schwache, die hinfällige Seite des Menschen anzunehmen.
Es ist heute schon lange so, dass Eltern, die aus welchen Gründen auch immer ein Kind mit Behinderungen auf die Welt bringen, sich die Frage gefallen lassen müssen, war das denn heute nötig? War das denn noch nötig? Also die Qualitätskontrolle, warum hat die das denn übersehen? Das steht ja dahinter. Sie haben uns einen Text mitgebracht, den hören wir zur vollen Stunde und in der zweiten Stunde schauen wir genauer hin, welche Phänomene, wir haben schon über die Präimplantationsdiagnostik jetzt gesprochen, Sie in Ihrem Buch eigentlich zusammenbinden.
Früher schien die Sache klar. Da war es unstrittig, dass der Mensch etwas ganz Besonderes ist. Nicht die Menschheit, sondern jeder Einzelne. Krone der Schöpfung. Jeder von Gott angeschaut und beim Namen genannt. Jeder Einzelne zählt, egal ob arm oder reich, stark oder schwach. Menschliches Leben ist heilig. Deshalb wird sein Ende auch betrauert, weil da immer einer geht, der einzigartig ist und nicht einfach ersetzbar. Es macht einen Unterschied, ob ein Mensch stirbt oder eine Ameise. Streng genommen stirbt die Ameise gar nicht, das können nur Menschen. Tiere verenden. Ein schönes Beispiel dafür, dass die Sprache Spiegel unseres hierarchischen Denkens ist. In unseren moralischen Intuitionen, also den Entscheidungen, die wir ohne langes Nachdenken treffen, in den Gesetzen, auch in den turmhohen Gedankengebäuden der Philosophen, war bislang fest verankert, dass der Mensch oben auf einem Sockel steht. Nur er kann denken, nur er kann sprechen, nur er versteht es immer wieder neu als Wunder, wenn ein neues Menschenkind zur Welt kommt. Menschen haben Biografien, Tiere leben bloß. Menschen darf man nicht essen, Tiere schon. Menschen bauen Kathedralen, Ameisen bauen Haufen. So ist die Ordnung der Welt, alles so von Gott gewollt, sagen die, die menschliche Würde von ihm her begründen, als Gabe. Aber diese Begründung ist nicht mehr konsensfähig. Deshalb hängt die Würde in der Luft.
Am Mikrofon Angela Krumpen, zu Gast im Studio der Moderator und Philosoph Jürgen Wiebeke, der mit seinem Buch da ist, Dürfen wir so bleiben, wie wir sind? Und Jürgen Wiebeke, Sie haben eine Passage ganz von der zweiten Seite aus Ihrem Buch gelesen. Mhm. Und wenn man zuhört, dann ist doch alles so, wie es ist, bis Sie auf einmal sagen, dass diese Begründung ist heute nicht mehr konsensfähig. Wer bitte widerspricht dem, dass es einen Unterschied macht, ob der Mensch Kathedralen baut oder die Ameisen einen Haufen?
Es gibt ganz viele, die dem widersprechen. Tierphilosophen zum Beispiel. Oder auch Biologen, die eben sagen, der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist kein qualitativer, sondern ein gradueller.
Okay, es haben schon immer irgendwelche Menschen irgendwo auf der Welt das vielleicht anders gesehen. Warum ist das ein ganzes Buch wert, dass irgendwelche Tierphilosophen das nicht so sehen?
Na, weil das etwas ist, was nicht nur abgedrehte Philosophen umtreibt, sondern etwas, was in unserem Denken sehr verankert ist. Also wir sind, glaube ich, im Moment dabei, wir sprechen ja über die Veränderungen des Bildes vom Menschen. Ein Menschenbild zu akzeptieren, was eben biologistisch geprägt ist. Und dann ist eben die Tatsache vermeintlich entscheidend, dass wir 97%, weiß nicht wie viel Prozent unseres Genmaterials mit dem Schimpansen gemeinsam haben. Aber was wird denn eigentlich damit gesagt? Ich würde trotzdem behaupten, dass uns vom Schimpansen mehr als in Anführungsstrichen 2% unterscheiden. Denn wir beide führen hier gerade ein Gespräch über Ethik. Wir beide wissen, dass wir uns auf einen Begriff wie Freiheit einigen können. Dass wir uns wechselseitig Freiheiten geben. Dass wir Verantwortung übernehmen, wenn wir etwas tun, was dem anderen schadet. Das wird der Schimpanse nicht tun. Das soll nur 2% wert sein? Also ich glaube, wir müssen aufpassen, gerade weil die Biowissenschaften im Moment so prägend sind für unser Denken, dass wir aus bestimmten empirischen Befunden kein Weltbild zimmern. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem Alltag. Vor ein paar Wochen hat ein Bonner Forscher Aufsehen damit erregt, dass er sagt, ja, also die Frage, ob ein Mann seiner Frau treu ist, das hängt wesentlich an einem Hormon. Und wenn man dieses Hormon stimuliert, also wenn man ein Medikament gibt, das einen Hormonspiegel verändert, dann wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass er treu ist. Und das ist mit großem Applaus zur Kenntnis genommen worden, wird gar nicht in Frage gestellt. Ich würde aber trotzdem erstmal fragen, ja, Treue, ist das etwas, was tatsächlich allein biologisch erklärbar ist? Also wie schnell sind wir dabei, aus solchen Befunden gleich ein ganzes Weltbild zu zimmern? Dann kommt am Ende dabei heraus, dass wir im Grunde Biomaschinen sind, die irgendein Leben abspulen. Aber da würde ich doch sagen, nee, das ist es nicht. Der Mensch ist eben doch einer, der, wie ich geschrieben habe, der eine Biografie hat. Und eine Biografie haben heißt, ich lege mir selber Rechenschaft über meine Ziele ab, ich denke nach an dem Punkt, wo mir etwas nicht gelingt, ich orientiere mich neu um. Das ist das, was Freiheit und Würde für mich ausmacht.
Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Jürgen Wiebeke. Sie haben ein Buch geschrieben, Dürfen wir so bleiben, wie wir sind, heißt das. Und es geht um die Perfektionierung des Menschen oder es ist eine Widerrede gegen die Perfektionierung des Menschen, von der Sie sagen, die findet an vielen Orten statt in dieser Welt. Zwei Beispiele haben wir jetzt ins Spiel gebracht. Das eine ist Embryonen, wie weit man die züchten darf im Reagenzglas zum Beispiel. Oder auch die Begleitung von Schwangeren, haben wir schon drei Beispiele. Und das dritte ist, wie weit die eheliche Treue bei Männern von einer Pille abhängig ist und wie weit man das damit herstellen kann, diese eheliche Treue. Warum wird aus diesen Dingen, aus einer Studie, die in Bonn irgendein Forscher macht, gleich ein Weltbild, was dann unsere Würde angreift?
Ich glaube, wir haben einen guten Gradmesser dafür, dass wir dabei sind, dieses Weltbild zu zimmern. Und das ist unsere Sprache. Mhm. Wenn wir uns selber kontrollieren, dann merken wir, in welch starkem Maße technische Begriffe einsickern, um uns selber zu beschreiben. Also wenn uns zum Beispiel eine Erinnerung fehlt, dann sagen wir, ja, ich muss jetzt erstmal
eine Festplatte
neu laden oder solche Dinge, ja. Ich muss mich ab- oder downloaden, ich muss alles Mögliche machen. Das kann man für harmlos und wenig aussagekräftig halten, aber ich würde sagen, nein, so ist es nicht. Die Sprache ist immer ein guter Spiegel unseres Denkens. Und Perfektionierung ist ein großes Thema, was viele Menschen derzeit umtreibt. Ich glaube, dass wir nämlich mit dem Imperativ leben, also mit der permanenten Aufforderung, mehr aus uns zu machen, uns zu verbessern, uns selbst zu konditionieren. Das ist jeder, der irgendwo arbeitet und ein Coach oder Unternehmensberater oder sonst wer war mal da, der kennt diese Botschaften, dass man selber an sich arbeiten muss, dass man für Motivation bei der Arbeit selber verantwortlich ist und dass man es eigentlich immerzu in der Hand hat, ein Siegertyp zu sein. So, und das ist die gesellschaftliche Begleitmusik zu dem, was in Forschungslabors eben auch geschieht. Die Arbeit an einem Menschen, der möglichst perfekter sein soll, als wir es heute sind.
Okay, also das ist diese Schiene, auf die wir gesetzt sind. Sie sagen,
das haben wir längst tief in uns drin.
Ja.
Das ist nichts Abgedrehtes von drei Philosophen.
Nee. Also mir fällt sofort ein, dass ich gerade einen Artikel gelesen habe über vier junge deutsche Männer, die nach Afghanistan in den Krieg gegangen sind. Und in dem Artikel stand, und dann wurde ihr Leben nochmal resettet,
ja.
Nochmal auf Null gestellt. Also da stand nicht, ihr Leben fing nochmal neu an, sondern ihr Leben wurde resettet. Das ist ja, also das hat, dass das in die Sprache Einzug gezogen hat und dass wir dann ganz schnell an dem Thema sind, dass Sprache nicht nur Wirklichkeit abbildet, sondern umgekehrt ja auch wieder Wirklichkeit schafft.
Ich will noch ein anderes Beispiel bringen.
Bitte.
Neulich traf ich jemanden, der in der Geschäftswelt unterwegs ist, und zwar global. Und dann sagte er, ja, er hatte ein wichtiges Treffen mit einem Partner aus Fernost. Die treffen aufeinander und es war klar, der Mensch aus Fernost, der hat nicht mit dem Jetlag zu kämpfen. Der ist fitter. Also ging es für ihn darum, den aus Deutschland, sich etwas einzuwerfen, Modafinil heißt das Präparat, um länger wach sein zu können, um diesem Gespräch gewachsen zu sein und sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Das ist natürlich auch eine Form von Optimierung, die viele Menschen längst ausprobieren.
Man kann doch einfach zwei Tage früher fahren,
ja,
und dann ausgeruht sein.
Nicht.
Das geht nicht.
Aber jedenfalls ist es weit verbreitet, mit Formen von Hirndoping zu probieren, ja, die eigenen Grenzen des Körpers zu sprengen. Wenn wir beide jetzt nicht hier im Studio wären, sondern in einem Fitnessstudio, dann würden wir, glaube ich, auch sehen, wie die Arbeit an sich selbst eben teilweise kuriose Formen angenommen hat. Also ich will darauf hinaus, dass dieses Selbstmodellieren, dieser Gedanke, ich bin nicht zufrieden mit mir und muss, wie hieß es immer, lange Zeit in dem Supermarkt.
Ich weiß nicht.
Jeden Tag ein bisschen besser.
Jeden Tag ein bisschen besser.
Jeden Tag ein bisschen besser.
Hörte
man immer beim Einkaufen, genau. Und das ist für mich eigentlich der Slogan für den Prozess, den ich meine. Dass wir alle unter diesem Druck stehen, woher auch immer der kommt, dass wir uns selber sagen oder dass andere uns sagen, ja, du musst jeden Tag ein bisschen besser sein.
Passt das dann da rein? Also ich habe Sie ja im Fragebogen gefragt, ob Sie selber so eine Pille schlucken würden, die Sie enhanced, heißt das in Neudeutsch,
enhanced
besser macht. Also Sie haben gesagt, ja, einmal schon.
Ja, weil ich bin halt interessiert an Erfahrungen.
Mhm.
Also ich denke, man muss andere Zustände kennenlernen. Wenn es nicht so gefährlich wäre, würde ich natürlich auch ein Rauschgift ausprobieren. Aber das mache ich nicht.
Aber das wissen Sie ja bei der Pille gar nicht, ob das gefährlich ist.
Nein, aber dass man andere Bewusstseinszustände mal versuchsweise ausprobiert, um Menschen zu verstehen, die sich darauf einstellen, mit so etwas zu leben. Ja, das würde ich, aber ich bin so ein Schisser, ich mache das nicht.
Einspruch, euer Ehren, würde ich gerne sagen, zu Jürgen Wiebeke, unserem Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio. Sie haben gerade sehr deutlich beschrieben, dass wir überall von der Botschaft umgeben sind, jeden Tag ein bisschen besser. Selbst im Supermarkt beim Einkaufen kriegen wir das Programm reingedrückt, dass wir immer besser werden müssen. Und Sie haben das Beispiel von dem Kollegen erzählt, also dem Kollegen in der Wirtschaft, dem Menschkollegen, der keine Zeit hat zu schlafen, bis er seinen asiatischen Geschäftspartner trifft, sondern eine Pille einwirft, damit er sofort da ist. Und es jede Menge Programme von Coaches und Trainern und Entwicklungsprogrammen gibt und dass man das machen muss. Einspruch, man kann, oder? Also ich meine, es ist doch was Tolles, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir Tools haben, dass wir Dinge ausprobieren können und dann merken können, wir werden fitter, glücklicher, beweglicher, können mehr denken, sind lastenlos geworden. Ist doch super.
Also ich hänge ja selber auch in diesem Perfektionsdenken drin. Ich versuche ja auch, mich zu verbessern. Das ist auch etwas, was zum Menschen gehört. Also um jetzt mal einen Moment historisch zu werden, bei Rousseau nennt sich das Perfektibilität. Also ein Bestreben im Menschen, dass man möglichst das Beste aus sich und seinen Talenten macht.
Das gibt es doch auch in den großen Weisheitstraditionen. Was ist denn was anderes? Sich heiligen oder sich auf den Weg der Erleuchtung begeben? Das machen die Menschen doch, weil sie für die Welten ein größerer Segen sind und für sich selber bitte auch. Natürlich. Da profitiert man immer selber ganz gewaltig von.
Ja, klar. Also es gibt das schöne Wort von der Vertikalspannung.
Die Vertikalspannung.
Also die Bewegung nach oben. Ja. Wir sind einfach ausgerichtet, uns nach oben hin zu öffnen. Wir wollen uns strecken. Wir wollen viel aus uns rausholen.
Ja, dann ist das doch alles super.
Aber, genau, das ist der Unterschied zu den technischen Optimierungsprogrammen von heute. Mhm. Wir haben überhaupt noch gar nicht über die Fantasien geredet, dass wir irgendwann umgeben sind von einer Computerwelt und der Computer ist schlauer als wir, sodass wir uns irgendwann unser Bewusstsein irgendwie downloaden werden. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie das mal sein wird. Aber was für mich die problematische Entwicklung ist, dass wir dann akzeptieren zu sagen, die Natur des Menschen selber ist etwas, was wir nicht als gegeben hinnehmen, sondern wir versuchen, die Grenzen zu sprengen, die Fesseln zu sprengen. Und wir machen jetzt durch technische Mittel einen neuen Sprung in der Evolution. Und dann sind wir nicht mehr der alte Adam und die alte Eva, sondern wir sind ein neuer Mensch, der glücklicher und schöner und noch viel sexier ist.
Also das muss ich verstehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Sie haben
ein Sportkapitel. Ich erkläre es. Okay. Transhumanismus nennt sich das. Also zu sagen, der alte Mensch war ein Mängelwesen und heute, das ist kalifornische Ideologie. Und das sind nicht irgendwelche Jungs, die abgedrehte Gedanken in der Dachstube haben, sondern dahinter stecken viele Forschungsgelder und Kontakte zur Industrie. Also die Vorstellung, dass wir Intelligenz steigern durch technische Mittel, dass wir mentale Zustände verändern durch Pharmazeutika, das alles ist ja nicht Science Fiction, sondern daran wird gearbeitet. Und Transhumanismus heißt zu denken, der alte Mensch war ein Mängelwesen, das war nicht glücklich, also bauen wir einen neuen Menschen. Wir werden irgendwann aufhören, Mensch gewesen zu sein. Deswegen eben transhuman.
Okay, woran forschen die?
Die forschen an Glückspillen, die forschen daran, die Lebenszeit des Menschen radikal zu verlängern. Also das große Thema der Biogerontologie, wo man ja auch sagen muss, da kommen Ergebnisse raus, die uns staunen lassen. Also wenn es gelingt, das Leben eines Fadenwurms, sagen wir jetzt mal, zu verzehnfachen und die Lebensspanne einer Labormaus zu verdoppeln, dann können wir uns ja überlegen, ist das jetzt etwas, was vielleicht auch auf den Menschen angewandt heißen wird, wir beide werden irgendwann nicht 100, sondern 150?
Ja, und wenn ich sehe, wie unglaublich vor allen Dingen die Menschen die wissen, dass ihr Leben abläuft, also die zum Beispiel eine Diagnose bekommen haben und wissen, ich kann nicht mehr gesund werden, wie unglaublich die am Leben kleben, könnte das ja jetzt auch schon wieder eine segensreiche Erfindung sein, wenn man Leben verlängern kann.
Ja, deswegen habe ich ja auch eingangs etwas unsicher darauf reagiert, als Sie gefragt haben, wollen Sie eigentlich sterblich oder unsterblich sein? Also es gibt natürlich ein Bestreben in uns zu sagen, ich bin so einzigartig und so grandios und unser ganzes wir bewegen uns durch die Welt, indem wir uns für das Zentrum halten. Alles dreht sich vermeintlich um uns. Ja.
Aber der Unterschied,
und dann ist es eine Kränkung, wenn man irgendwann abtreten muss.
Aber der Unterschied scheint mir zu sein, ob ich an meinem Leben festhalte oder ob mein Leben als völlig unzulässig oder mängelhaft als so mängelhaft bezeichnet wird, dass ich durch einen Sprung nicht mehr ich bin, sondern eine Maschine bin. So hört sich das an.
Ja, eine Menschmaschine.
Eine Menschmaschine.
Diese Vorstellung gibt es ja, dass Mensch und Maschine mehr und mehr zusammenwachsen. Das läuft ja schon. Also wir haben technische Implantate jetzt im Hirn. Wir haben die Vorstellung, dass wir, indem wir irgendwas ins Ohr uns holen, die kommende Musik, an der sie gerade schon arbeiten, auf eine viel raffiniertere Weise hören werden als jetzt konventionell aus dem Radio. Lauter solche Dinge, also Bewusstsein, psychologische Zustände, körperliche Zustände, Intelligenz, all das zu steigern. Und diese Steigerungslogik, die haben wir längst in der kapitalistischen Ökonomie. Und wenn wir das auch noch anwenden auf das Wesen des Menschen, dann wird es meiner Meinung nach ungemütlich.
Ich bin ein bisschen sprachlos, aber ich glaube, weil ich so fassungslos bin. Dann kommen jetzt erstmal die Nachrichten und dann schauen wir weiter. Im Domradio, die Sendung Menschen heute, ich verkürze das, obwohl es unzulässig verkürzt ist, mit dem Radiophilosophen, dem Radiomoderator und dem Philosophen Jürgen Wiebicke. Jürgen Wiebicke, darf ich mal ganz rheinisch, ne? Eine persönliche Frage stellen, wie viele Science-Fiction haben Sie gelesen?
Kein einziges.
Das glaube ich jetzt nicht. Wir sind eben stehen geblieben da und ich war wirklich tatsächlich eine Mischung aus Sprach und fassungslos, weil das, was Sie da erzählen, kenne ich nur aus den angestreiften Science-Fiction-Filmen, die ich irgendwo sehe oder auch nur nicht hinsehe, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug bin und das mir nicht angucke, was da läuft, oder einer meiner Söhne findet das ganz toll. Und
ich habe nicht mal Star Wars gesehen.
Ja, super.
Aber nein, interessant ist ja, wenn aus Fiction Science wird.
Genau, wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, worum es geht, denn es geht darum, dass Sie mir erzählt haben, es gibt in Kalifornien jede Menge Leute, die sehr viel Geld, sehr viel Forschungsgeld haben, um eine Menschmaschine zu konstruieren, die viel besser ist als ich zum Beispiel, als Sie wahrscheinlich auch und alle, die uns zuhören, auch.
Also um jetzt Science-Fiction zu vermeiden, reden wir doch einfach über Dinge, die bereits möglich sind. Angenommen, ich hätte jetzt die Google-Brille auf, die berühmte.
Müssen wir nochmal kurz sagen, was das ist?
Ja, das ist die Möglichkeit, dass ich nicht nur schärfer sehe, sondern dass ich gleichzeitig Informationen über mein Gegenüber eingespielt bekomme nach dem Google-Prinzip.
Also Sie gucken mich an und gleichzeitig googeln Sie Angela Krumm.
Ganz genau.
Dann finden Sie Radiomoderatorin.
Ja, vielleicht finde ich auch unangenehme Sachen. Jetzt nicht bei Ihnen persönlich, aber
bei anderen Menschen.
Bei der Begegnung mit Fremden. Ich kann mir ein Bild machen, was erstmal nichts zu tun hat mit der konkreten Begegnung. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass wir vermeintlich durch technische Möglichkeiten, wie gesagt, es gibt ja die Brille und irgendwann wird es sie vielfach geben, weil Menschen sich das zulegen werden, wie wir vermeintlich Spielräume gewinnen. Ja, ich habe die Chance, mein Gegenüber viel schneller kennenzulernen als im persönlichen Gespräch, dabei aber Freiheit verlieren. Denn was verloren geht, ist, dass ich mir mein eigenes Bild von meinem Gegenüber mache. Das ist für mich eins von vielen Beispielen von Optimierung. Ja, es geht eigentlich darum, dass Gespräche transparenter werden, dass ich mehr über mein Gegenüber weiß, gelingende Kommunikation.
Aber das
soll
ist doch schon
das sein,
das ist aber
doch schon das
Gegenteil. Aber es ist doch schon eine Deutung. Sie sagen, das ist ein Optimierungsprozess. Was
so ist
denn
es
daran,
gedacht.
Was ist denn daran optimiert? Also ich verliere doch das einzige Instrument, was ich wirklich zur Verfügung habe, und das bin ich selbst und mein ganzes Resonanzsystem. Wenn ich im Zug jemand gegenüber sitze, und ich weiß nicht warum, aber ich weiß in der Regel meistens ziemlich viel am Ende von der Zugfahrt von den Menschen gegenüber, weil weiß ich nicht, ich komme relativ leicht mit Menschen ins Gespräch, aber das, worauf ich doch achte, ist, was haben die, wie reden die, wie gucken die, also was,
naja, dann würde ich sagen, sie haben noch funktionierende Intuitionen, die ihnen sagen, das kann nicht gut sein. Aber angetreten ist natürlich ein solches Ding, eine solche Brille auf den Markt zu bringen mit dem Anspruch, das wird dein Leben besser machen. Du wirst es leichter haben, weil du nämlich, wenn du kommunizierst, erfährst du mehr, als du sonst erfahren würdest. Es ist eine Form von Optimierung.
Aber das würde ja voraussetzen, dass Information, also nehmen wir mal an,
ich kann jetzt die Brille nicht verteidigen.
Nee, Sie können die nicht verteidigen.
Ich bin ja völlig einer Meinung.
Okay, gut. Dann muss man aber trotzdem in Frage stellen, dass das Optimierung genannt wird.
Ja, es sind technische Prozesse, die dazu gedacht sind, mehr aus uns herauszuholen, mehr Optionen zu schaffen. So, und davon gibt es natürlich ganz viele Beispiele, wie man durch Technik menschliches Leben zu verbessern versucht.
Und das eine ist diese Verbesserungsrichtung, das andere ist die Verlängerungsrichtung. Sie sagen, die forschen ja auch daran, dass unser Leben zehnfach so lang ist oder doppelt so lang wird oder wie auch immer. Und das
Es gibt einen berühmten Zellbiologen, der gesagt hat, wenn wir ein ordentliches Anti-Aging-Projekt anbieten können den Menschen, ja, wenn es die Option gibt, sagen wir mal 400 Jahre alt zu werden, und wenn wir gewährleisten können, dass das Lebensband nicht ausgerechnet am Ende gedehnt wird, ja, also bei der hinfälligen Phase, die keiner haben will, sondern sagen wir mal in dieser schönen, langen Sommerphase des Lebens, daraus machen wir unendliche Sommerferien, indem wir dieses Lebensband ziehen und dann kann ein Mensch 400 Jahre werden. Da sagt dieser Zellbiologe, wenn wir das anbieten, werden die Menschen davon Gebrauch machen. Und können wir beide sicher sein, dass wir dann Nein sagen?
Nee.
Also ich finde schon, dass man einräumen muss, dass der eigene Tod eine Kränkung ist.
Das auch. Ich bin auch gerade am Rechnen. Ich überlege gerade, ich hätte die Französische Revolution erlebt. Cool. Also das hätte ich gerne miterlebt.
Sie werden die kommenden Revolutionen verpassen, wenn sie vorher sterben.
Oder das.
Viel schlimmer.
Okay. Also das sind verschiedene Dinge. Das eine ist die Kränkung, dass wir überhaupt sterben. Und das andere ist das, was wir an Lebensmöglichkeiten gewinnen. Das sind doch zwei verschiedene paar Dinge.
Übrigens ist es ja interessant, dass zwei Sachen parallel laufen. Also einerseits feiert die Biogerontologie auf der ganzen Welt einen Aufschwung. Also
das
alle,
sind die
alle
verlängern.
Versuche, genau, Alternsforschung, alle Versuche, die das Lebensband strecken wollen. Und andererseits haben wir ja eine ganz starke Bewegung, die sagt, der Abtritt am Ende des Lebens, da wollen wir eine Abkürzung haben. Wir fighten um das Recht, Sterbehilfe aktiv in Anspruch
nehmen. Das soll schön sein, das Abtreten.
Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich zusammenpassen? Ja. Also einerseits Lebensverlängerung, andererseits Recht auf den schnellen Abtritt. Und da sage ich, ja klar, es gibt einen Zusammenhang. Denn unsere Gesellschaft akzeptiert eben nur noch, dass du entweder fit bist oder tot.
Domradio. Die Sendung Menschen geht zu Ende und unser Gast hat uns heute eine philosophische Intervention mitgebracht. Jürgen Wiebeke hat das Buch geschrieben, Dürfen wir so bleiben, wie wir sind. In diesem Buch geht es um viele Themen. Ein paar haben wir benannt oder angerissen. Es kommen noch solche Sachen dazu wie Sport oder Klimaschutz oder alles Mögliche. Wenn Sie das interessiert, kann ich an der Stelle nur sagen, dann müssen Sie das jetzt selber lesen. Das schaffen wir in einer Sendung nicht alles. Aber das sind fast alles Themen, zu denen sich auch christliche Kirchen äußern oder Christen überhaupt und auch durchaus gerne angefragt werden. Stichwort, ich sage es nur mal, Sterbehilfe als ein Thema. Sie, Jürgen Wiebeke, sagen an dieser Stelle aber, so geht das nicht. Wer in der säkularen Welt anschlussfähig sein will, darf Ethik nicht mit Gott begründen.
Nein, da müsste ich korrigieren.
Bitte.
Also natürlich darf man Ethik mit Gott begründen.
Ja.
Man darf nur nicht dabei stehen bleiben. Also man kann nicht erwarten,
das tun
wenn man
Kirchen
in einer
aber.
Solchen Ethikkommission sitzt, dass die anderen das dann bitteschön auch tun sollen. Weil dann ist man nicht mehr gesprächsfähig.
Aber das
man muss
genau
sich was
tun
anderes
sie doch.
Einfallen lassen. Also es muss eigentlich die Suche nach einem Konsens beginnen, der nicht von Gott her begründet sein kann. Weil wir werden keine Gesellschaft mehr kriegen, in der alle sagen, ja, stimmt, es gibt einen Gott und damit ist klar, wie ich handeln muss.
Mhm. Aber das genau tun Christen oder Kirchen doch. Sie sagen, das Leben ist von Gott geschenkt und ich glaube an diesen Gott so. Und damit glaube ich daran, dass das Leben von Gott geschenkt ist und es ist ein Ebenbild und jeder ist einzigartig und Punkt. Wie wird denn, also das ist doch genau das, was in die Diskussion eingebracht wird.
Ja, nur müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr vereinfachen. Also es gibt natürlich auch, allein wenn Sie die beiden großen Kirchen nehmen, da gibt es ja große Unterschiede, was jetzt bestimmte ethische Verhaltensweisen angeht. Aber ich glaube, dass es heute darauf ankommt, das wäre mein Vorschlag. Wir suchen einen Konsens, indem wir über unser Bild vom Menschen sprechen. Und
lassen außen vor, wie wir das begründen, dass wir zu diesem Menschenbild kommen.
Genau.
Okay.
Es müsste eigentlich ohne Gott gehen, den Würdebegriff, mit dem wir angefangen haben, zu verteidigen. Indem wir nämlich sagen, es ist weder unter dem Mikroskop zu entdecken, noch ist es das Geschenk von Gott, sondern es ist etwas, auf das wir uns gemeinsam verständigt haben. Wir betrachten die Würde eben als eine Erfindung, als eine großartige Erfindung. Wenn uns das gelingen würde, dann würden wir sagen, ja, stimmt, der Mensch ist was Besonderes und zu diesem Besonderen gehört eben auch die schwache Seite des Menschen. Und wenn wir das akzeptieren, dann werden wir vorsichtiger sein bei allen Versuchen, den Menschen zu optimieren und immerzu zu verbessern. Dann werden wir ihn vielleicht auch mal partiell so lassen können, wie er ist.
Okay.
Und das geht ohne Gott.
Das geht ohne Gott. Glauben Sie, dass das dann auch dauerhaft ohne Gott geht? Denn ich lasse dann weg, ich verstehe das so, also man trifft sich und aus unterschiedlichen Richtungen trifft man sich und sagt, okay, warum wir zu diesem Würdebegriff kommen, lassen wir außen vor, aber wir kommen dazu. Wenn man das aber dauerhaft weglässt, wie sollen dann irgendwelche anderen Menschen wissen, dass man das von Gott herleiten könnte?
Das ist ja vielleicht in bestimmten Entscheidungssituationen gar nicht so wichtig, ob das persönlich von Gott her gedacht wird oder nicht.
Okay.
Ich will aber die Frontstellung benennen. Also indem man sagt, das ist unser Würdebegriff. Ja? Der Mensch ist was Besonderes in seinen Stärken und in seinen Schwächen. Was weisen wir denn damit eigentlich zurück? Wir weisen den Gedanken zurück, dass wir einen Wert des Lebens messen. Dass wir sagen, dieses eine Leben, das ist wertvoller als das andere. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Das ist eigentlich die gemeinsame Linie der Würdefraktion, egal von Gott her oder nicht begründet, gegen die sagen, ja, in bestimmten Lebenssituationen hat das Leben einen Wert, in anderen hat es das eher nicht. Das wäre mein Einspruch.
Wem diese Würde am Herzen liegt. Was kann der denn tun, um zu der Würdefraktion zu gehören? Also da muss man ja irgendwie was tun. Man muss zum Beispiel widersprechen, wenn wo auch immer darüber geredet wird oder wenn die Nachbarin, was weiß ich, ein behindertes Kind hat. Das gibt ja ganz viele Alltagssituationen, an denen sich beweist, ob man zur Würdefraktion gehört oder nicht.
Zwei widersprüchliche Sachen dazu. Ja. Das eine ist, man muss sich seine Würde verdienen. Ja, indem man an sich arbeitet und sich
und
schlau macht.
Und sich besser macht.
Sich schlau macht und nicht in Bequemlichkeit verkommt.
Okay.
Gerade in ethischen Fragen selber mündig sein. Mhm. Das heißt es, seine Würde zu verdienen.
Okay, gut.
Der zweite Punkt ist aber, sich selbst und andere dann annehmen, wenn sie schwach sind. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir den Anblick des Schwachen einfach nicht mehr ertragen. Und wenn da einer liegt, nach 3 Jahren Koma, dann sind es oft die Angehörigen, die sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Und das ist schade.
Sich die Würde verdienen, das geht ja nur, dass Sie haben gesagt, ich mache dieses philosophische Radio zum Beispiel, damit die Menschen shaking up people, damit sie anfangen, selber nachzudenken und unsicher werden und verunsichert werden und dass sie selber denken. Sie machen aber nicht nur philosophisches Radio, sie machen auch Veranstaltungen, also Konferenzen.
Wir haben jetzt bevorstehend gerade hier in Köln die Phil Cologne, die kleine Schwester der Lit Cologne, also der Versuch, die Philosophie in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Und in der nächsten Woche, nämlich am 2. April, werden wir das Programm veröffentlichen und starten wird das Festival dann am 19. Mai. Geht eine Woche lang und wir werden die Stadt auf den Kopf stellen und mit wilden philosophischen Gedanken die Bürger von Köln irritieren. Also ab nächste Woche gibt es dann Karten.
Und Sie denken, dass das eine Möglichkeit ist, sich die Würde zu verdienen?
Ja, indem man sich irritieren lässt. Das gehört mit dazu. Also man sollte sich grundsätzlich mit Menschen umgeben, die nicht der gleichen Meinung sind. Das ist schon mal ein Weg, um ethisch mündig zu werden.
Jürgen Wiebeke, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie immer besser darin werden, die Menschen zu irritieren, damit Sie sich Ihre Würde immer besser verdienen können oder was auch immer. Jedenfalls wünsche ich Ihnen, dass das, worauf Sie hier hinweisen, dass wir aufpassen müssen, die Würde nicht zu verlieren, die wir, glaube ich, besitzen, dass Sie darin einen guten Job machen werden. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Wir gehören zur gleichen Fraktion.
Wahrscheinlich. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns das heute hier so zu erklären, dass wir für vielleicht an der einen oder anderen Stelle, Sie haben gemerkt, ich war einmal wirklich sprachlos, fassungs- und sprachlos, irritiert worden sind. Das wäre mein Wunsch für alle, die zugehört haben. Lassen Sie sich fein irritieren, verdienen Sie sich fein Ihre Würde und arbeiten wir alle zusammen mit an dieser Würdefraktion. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.